an, ist ein Kriegsheld von der nordvietnamesischen Armee. Er hat grosse Taten vollbracht im Krieg. Aber durch den Kampf, durch den Krieg, ist er auch körperlich sehr stark beeinträchtigt, hat starke Schmerzen im Kopf und überhaupt im Körper. Und der an, der wird Christ. Wird frei vom Alkohol, vom Drogenkonsum und wird sogar ein aktiver Evangelist. Und er wohnt in einem Wohngebiet, wo es viele pensionierte Offizier und Regierungsangestellte sich dort niedergelassen haben. Und am 22. Dezember im letzten Jahr ist Ann mit zwei anderen Evangelisten verhaftet worden. Eine Witwe von einem Offizier hat nämlich die drei Männer gebeten, sie sollen doch zu ihr heimkommen. Sie ist selber Christin geworden und den Altar vom verstorbenen Mann zu der Wohnung rausnehmen, weil sie nicht mehr hat wollen, dem Ahnenkult Folge leisten. Und darum sind die verhaftet worden, weil damit haben sie den Ahnenaltar geschädigt. Und so hat man sie gefangen genommen. Man hat den Ann an den Füßen aufgehängt, hat ihn geschlagen und befragt. Und dann ist er ohnmächtig geworden, hat Besinnung verloren, hat ihn wieder runtergenommen, hat der Familie angerufen und gesagt, sie sollen ihn sofort holen, weil sie Angst hatten, er sterbe in der Gefangenschaft. Und die anderen zwei, die noch dabei gewesen sind, die sind noch 4 Monate lang im Gefängnis gewesen. Eigentlich nichts Aussergewöhnliches für Christen. Eigentlich etwas Selbstverständliches. Etwas, was uns erschüttert und bewegt, aber etwas, was uns eigentlich müsste klar sein, ist normal. Der Paulus sagt am Timotheus, alle, die in der Bindung an Jesus Christus ein Leben führen wollen, das Gott gefällt, werden Verfolgungen leiden. Dass Christen Verfolgungen treffen, ist etwas ganz Natürliches und Selbstverständliches. Und so schreibt eine Frau in einem inhaftierten Mann, der Prediger ist in Vietnam, selbst wenn du für deinen Glauben sterben solltest, wisse, dass wir dich lieben und stolz auf dich sind. Das ist ein Verständnis von christlichem Glauben. Oder wir können noch weiter zurück, wir kommen in ein ganz aktuelles Ereignis, wir können noch weiter zurück, auch in Zürich, wo der Mann ersäuft worden ist. Das war einer der Täuferführer gewesen. Da hat man in der Limmat ersäuft, weil man nicht einverstanden war mit dem, was er geglaubt hat. Und da steht die Mutter dort und sagt, heb durch, heb durch. Es lohnt sich. Natürlich würde es uns besser gefallen, zu hören, dass uns Jesus ein erfülltes Leben schenkt. Das ist auch so. Und das gefällt uns auch. Dass es uns hilft in unseren Problemen, in unserem Alltag. Aber viel weniger gerne nehmen wir zur Kenntnis, dass das erfüllte Leben, das uns versprochen ist, kein schmerzfreies Leben ist. Und dass Christi und Nachfolge heisst nicht einfach, mir geht's noch an viel besser als vorher. Dass das ganz massive Folgen kann haben. Wenn die Welt euch hasst, sagt Jesus, dann denkt daran, dass sie mich zuerst gehasst hat. Die Welt würde euch als ihre Kinder lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet. Aber ich habe euch aus der Welt herausgerufen und ihr gehört nicht zu ihr. Aus diesem Grund hasst euch die Welt. Und wir können machen, was wir wollen. Wir können den Kopfstand machen und wir können den Handstand machen. Die Welt wird uns nie lieben. Nie. Haben sie Jesus nicht geliebt, werden sie uns nicht lieben. Weil das, was wir glauben, nach wie vor ein Anstoss ist. Irgendwie passen wir aber nicht in die Welt hinein. Wir sind für die Welt ein Ärgernis, ein Anstoss. Die Botschaft vom Evangelium, die eine frohe Botschaft ist, ist auch eine Botschaft, die nicht gern gehört wird und nicht gern befolgt wird, weil sie an unseren Stolz und an unsere Ehre rührt. Das haben wir nie gern. Das schätzt niemand. In diesen Tagen sind wir als Gemeinde aufgerufen, besondererweise an die verfolgte Kirche zu denken in dieser Welt. Nächster Sonntag ist offiziell der Sonntag der verfolgten Kirche. Wir haben den jetzt thematisch vorgezogen, weil wir am nächsten Sonntag Sonntagsdate haben. Wir wollen uns darüber Gedanken machen, was es heisst, Verfolgung. In dem Moment, wo wir mehr oder weniger bequem auf diesen Stühlen sitzen und uns freuen aufs Mittagessen, und auf einen erholsamen Nachmittag gibt es Tausende von Christen in dieser Welt, die leiden, wie sie an Jesus glauben. Wir werden zuerst mal sehen, es gibt Freude in der Verfolgung. Das werden wir zuerst mal kurz anschauen. Dann werden wir uns Gedanken machen, was hilft denn überhaupt, in einer Verfolgung zu bestehen zu können. Und dann als letztes werden wir uns Gedanken darüber machen, kann man sich überhaupt vorbereiten auf eine Verfolgung. Wenn ich an Verfolgung denke, dann komme ich eher ein bisschen mulmiges Gefühl über. Ich habe keine Freude. Ich sehne mich nicht nach dem. Ich kann mich gut erinnern, als ich da in Zürich in einer Filmvisionierung im Film anschaue, wo es um Christenverfolgung gegangen ist, ich glaube in Vietnam oder so in dem Bereich. Und in dem Film ist ganz deutlich rausgekommen, ich sehe die Bilder heute noch, da war gemein versammelt, wie mir auf einmal gehen die Türen auf und es kommen Leute rein, Armee oder Polizei oder was ich das war, und gehen führen, holen den Prediger von der Kanzel und gehen weg mit ihm. Und weg war er. Das war die Strategie. Die Führenden, die Verantwortlichen, die packen wir. Und ich weiss noch, wenn ich durch Zürich heimgelaufen bin und ich mich gefragt habe, Jürgen, willst du wirklich Prediger sein? Wolltest du wirklich denn, wenn das auch in unseren Breitengraden so ist, würdest du denn noch führen stehen? Wenn du weißt, dass du wahrscheinlich der Erste bist, der geholt wird, wie man dich am besten kennt. Wer leidet denn schon gern? Weder der Paulus noch der Petrus. Wo beide dem Märtyrertod gestorben sind. Noch keiner von denen hat gern gelitten. Aber was dann noch verblüfft ist, dass wir immer wieder beobachten und entdecken können, dass Menschen, Christen, die verfolgt werden und körperliche Verfolgung erleiden, auch immer wieder Freude erleben. In der Verfolgung. Eine Freude, die fast nicht zu verstehen ist. Wir sehen das schon bei den Aposteln, das Phänomen. Die Apostel werden eingesperrt, dann schleppt man sie vor den Hohen Rat. Und natürlich, wenn man eingesperrt wird und vor den Hohen Rat geschleppt, dann wird man nicht mit Samthandschuhen angelangt. Das geht natürlich dann auch ein bisschen zackig zu. Und nachher müssen sie es doch freilassen, die Apostel. Und dann heisst in der Apostelgeschichte, die Apostel gingen aus dem Rat weg und waren voller Freude. Sie waren voller Freude und es haben sich nicht gefreut, dass sie befreit worden sind, sondern sie waren voller Freude, weil Gott sie für wert gehalten hatte, für den Namen von Jesus zu leiden. Sie haben sich geehrt gefühlt, dass sie für ihren Herr können leiden. Es war eine Ehre für sie. Es ist auch so, wenn wir jemanden sehr schätzen, dann ist es eine Ehre für uns, für den Mensch, etwas zu tun, was uns eine Anstrengung kostet. Manchmal können wir es gar nicht begreifen, wenn uns auch Menschen Sachen machen, einfach weil sie gern uns etwas zu lieb tun. Und wir können gar nicht begreifen, dass sie das als eine Ehre empfinden, dass sie uns etwas machen dürfen. Und so ist es im Glauben, wenn wir Jesus gern haben, ist es für uns eine Ehre, dass wir für ihn etwas dürfen machen, weil wir ihn lieben. Und so lesen wir auch im Hebräerbrief, wo der Gemeinde geschrieben wird, ihr habt mit den Gefangenen gelitten, und wenn euch euer Eigentum weggenommen wurde, habt ihr das mit Freude ertragen. Also ihr habt gelitten, und sogar wenn euch das Eigentum genommen worden ist, und das Eigentum wird heute vielen, vielen Christen weggenommen, schon in der Vergangenheit. Wir hatten Täufer im Jura ganze Güter weggenommen. Nicht nur im Jura, überhaupt. Man hat einfach alles weggenommen. Es gibt, glaube ich, im Jura sogar eine Kirche, die mit Geld gebaut ist, um den Täufer Eigentum weggenommen hat. Da hat man eine Kirche gebaut aus dem Geld. Und sie haben das mit Freuden erträgt, attestiert an den Hebräer. Denn ihr wusstet, dass ihr einen viel besseren Besitz habt, der euch nicht genommen werden kann. Es ist also nicht Freude darüber, dass man etwas verloren hat, sondern Freude darüber, dass der grösste Schatz, den man hat, niemand kann einem enteignen. Und so wären wir schon beim zweiten Punkt. Was hilft denn, in der Verfolgung zu bestehen? In der Verfolgung zu bestehen hilft, eine klare Sicht auf das zu haben, was Gott, was uns von Gott geschenkt ist. Jesus sagt den Jüngern, und das ist für mich einer der wichtigsten Verse in meinem Glaubensleben, fürchtet euch nicht vor Menschen, sie können nur den Leib töten, aber darüber hinaus können sie euch nichts anhaben. Wenn mich das verinnerliche in meinem Leben, dann habe ich, dann verstehe ich, was uns hilft, in der Verfolgung zu bestehen. Wer verfolgt wird, muss wissen, dass es sich wirklich lohnt. Nur dann ertrage ich das. Nur dann, wenn mir klar ist, dass das, was mich erwartet, viel grösser ist als das, was mir die Welt je bieten kann. Nur dann habe ich Bereitschaft, auch für das zu leiden. Etwas, was sich zum Sterben lohnt. Und ich glaube, heute würden sich eigentlich grundsätzlich noch viele Menschen danach sehnen, etwas zu finden, was sich dafür sterben zu lohnt. Aber viel lieber machen sie Extremsportarten, wo sie vielleicht irgendwo an einem Felsen antatschen und tot sind. Irgendetwas riskieren, irgendwie auf den Kitzel zu kommen, dass man den Eindruck hat, noch für etwas zu sterben, noch für etwas eine Leidenschaft zu haben. Als Christen, wo das ewige Leben bekommen haben. Wir haben etwas, was sich dafür sterben zu lohnt. Für das lohnt es sich tatsächlich, in den Tod zu gehen. Für das Geschenk, was uns Gott gegeben hat. Und je besser ich mir dem bewusst bin, was mir Gott geschenkt hat und wie wertvoll der Reichtum ist, je eher werde ich Nachteile in Kauf nehmen. Sie haben Freude, das mit Freude ertragen, denn sie haben gewusst, dass sie etwas viel Besseres, dass sie einen viel besseren Besitz haben. Und der Paulus sagt deutlich, die Leiden, die ich jetzt ertragen muss, wiegen nicht schwer und gehen vorüber. Sie werden mir eine Herrlichkeit bringen, die alle Vorstellungen übersteigt und kein Ende hat. Wer das, die Sicht hat, der kann leiden. Wer das Ziel so vor Augen hat, der wird Gott vertrauen. Und das ist nicht nur in den Ländern, wo das Christsein, der christliche Glaube verpönt ist. Das sind ja jetzt Länder, wo wir reden von der verfolgten Kirche, wo Länder sind, wo der christliche Glaube verpönt ist. Aber es gibt auch in unseren Ländern, wo der christliche Glaube eigentlich der Glauben ist, wo vertreten wird, Verfolgung. Am 20. April 1999 ist das junge Mädchen, 17, hingerichtet worden. Und zwar nicht in Asien, nicht in China, Nicht in Vietnam, nicht in Indonesien, sondern in Amerika. Es ist eine von diesen 13 jungen Schüler und Schülerinnen, die im Massaker von der Columbian High School in Littleton ermordet worden ist. Was in den Medien nicht gesagt worden ist und nicht mehr ausgesprochen hat, ist, dass die zwei Burschen, die das Massaker verursacht haben, nicht nur sehr nahe am Neonazismus stehen, sondern dass sie Christen hassen. Das haben wir nicht so betont. Von diesen 13 ermordeten jungen Menschen sind 12 bekennende Christen gewesen. Die Cassie Bernal, die 17 ist, ich werde am Seniorennachmittag werde ich eine Reportage der Senioren zeigen über den Fall, der sehr eindrücklich ist, jetzt auch gerade im Zusammenhang mit Christenverfolgung, was eben auch in unseren Breitengraden kann passieren und was in Amerika passiert, das kann auch in der Schweiz passieren. Die Burschen sind in die Bibliothek hineingestürzt und haben gerufen, ist da jemand, der Gott glaubt? Das Mädchen ist aus dem Versteck rausgekommen und sagt, ich glaube an Jesus und Gott liebt dich. Und dann sagt der Junge, es gibt keinen Gott und verschüsst sie. Und ein anderes Mädchen, das auch in dieser Reportage vorkommt, ist schon verwundert am Boden, wird an den Haaren aufgerissen und sagt, glaubst du an Gott? Sie sagt, ja, ich glaube an Gott. Den Gang zu ihm und einen Schuss durch die Schläfe. Etwas Grässliches. Aber das sind zwei, und sind ja noch mehr gewesen, junge Menschen, die das Zeugnis zu Jesus nicht verleugnet haben. Und diese jungen Menschen, die fordern heute uns raus, für unseren Glauben gerade zu stehen. Verfolgung ist nicht so weit weg. Sie ist nicht nur in diesen Ländern, wo das Christentum nicht akzeptiert ist. Sie ist auch in unseren Breitengraden. Der Widersacher, wie wir das heute gehört haben, der Teufel, wendet viel an, um sie, um Kind von Jesus, die Gläubigen, zu zerstören. Der grosse Wellen ausgelöst übrigens und sind viele, viele junge Menschen zum Glauben gekommen. Und die Eltern von dieser Cassie sagen, wenn Cassie das wüsste, was das alles in Bewegung gebracht hat, so würde sie nicht wollen zurückkommen. Sie würde nicht wollen noch leben, bis sie sich geborgen weiss in Christus. Am Dienstagnachmittag zeige ich den Senioren die Reportage. Jetzt frage, können wir uns auf Verfolgung überhaupt vorbereiten? Ist das möglich? Selbstverständlich ist das möglich. Wir können uns auf Verfolgung vorbereiten. Und ich zeige vier Punkte aufzeigen und es gibt natürlich noch viel mehr. Aber einfach mal die vier Punkte. Wir können uns vorbereiten auf Verfolgung, indem wir uns stets bewusst sind, dass der Glaube an Jesus Leiden mit einschließt. Wenn ich das in meinem Denken ausblende, wenn ich denke, Gott ist einfach nur da, um meine Wünsche zu erfüllen, dass es mir immer besser geht bis ans Lebensende, dann werde ich in der Verfolgung nie können bestehen. Denn wie mein ganzes Gebäude zusammenfällt, dann passiert genau das, was Jesus gesagt hat, im Gleichnis vom Sämann, der Samen auf den felsigen Grund fällt. Und dann sagt er, wenn sie dieser Botschaft wegen in Schwierigkeiten geraten oder verfolgt werden, werden sie gleich an ihr irre. Verstehen sie nicht mehr. Es ist gerade fertig. Also wenn ich will vorbereitet sein auf Verfolgung, dann muss ich am biblischen Zeugnis recht geben, dass mein Glaube an Jesus Christus ganz natürliche Folge kann sein, dass ich verfolgt wird, dass ich verspottet wird, dass ich sogar körperliche Leiden auf mich nehmen wird. Einmal. Vielleicht auch nicht. Es ist nicht zwingend, aber ich darf es nie ausschliessen. Petrus sagt den Christen, meine Lieben, wundert euch nicht über die harte Probe, die wie ein Feuersturm über euch gekommen ist. Sie kann euch nicht unerwartet treffen. Wenn ich Verfolgung ausschliesse als Christ, dann wird sie mich unerwartet treffen. Wenn ich nicht parat sein und ich werde perplex dastehen und sage, das hätte ich ja gar nie gedacht, dann möchte ich mit dem Glauben gar nichts zu tun haben. Aber dann habe ich weder eine Ahnung davon gehabt, was mir Gott geschenkt hat, durch die Erlösung, noch habe ich eine Ahnung, was das eigentlich heisst, in der Nachfolge von Jesus zu stehen. Und vorbereiten auf Verfolgung kann ich mich auch, indem dass ich Jesus als Vorbild habe. Indem dass ich lehre, so wie er zu leben, Beleidigungen eben wegzustecken. Im Petrusbrief wird Jesus als Beispiel angeführt. Wenn er beleidigt wurde, gab er es nicht zurück. Wenn er leiden musste, drohte er nicht mit Vergeltung, sondern überließ es Gott, ihm zum Recht zu verhelfen. So ermutigte Petrus Gemeinde in der Verfolgung zu stehen. Das ist an eine Gemeinde geschrieben, die verfolgt wird. Wird aufgerufen, am Beispiel von Jesus zu folgen. Und wir können lernen, dass heute, ich kann heute lernen, mit übermäßigen Rechtfertigungen, auf übermäßige Rechtfertigungen zu verzichten. Wenn die Leute sagen, ich sei ein Frömmler oder ich sei ein Sektierer, dass ich nicht gerade das Kriegsbiel ausgrabe und losziehe und einen Kampf verfechte, um allen mit aller Gewalt zu sagen, dass ich ja gar kein Frömmler bin und dass ich ja gar kein Sektierer bin. Und so wie ich gehe, bis der mir irgendwie muss Recht geben. Ich muss es können lernen wegstecken und muss können lernen trotzdem freundlich bleiben, auch mit diesen Menschen. So kann ich das üben, heute schon. Und wenn sie uns als lieblos und arrogant bezeichnet, weil wir Jesus als einzigen Retter verkündet, dann lassen wir das doch auf uns sitzen. Gott wird uns Recht schaffen. Er wird das Wirkliche, das richtig mal auf die Leuchte stellen, wenn nicht in dieser Welt, dann in der neuen Welt. Jesus ist auch ans Kreuz gegangen. Und wir werden in der neuen Welt, wird die ganze Menschheit wird dann erkennen, dass Jesus wirklich der war, wo er gesagt hat, jetzt kann man darüber spotten, man kann darüber lachen. Aber wenn die Herrlichkeit Jesus vor der Menschheit offenbar wird, kann ich euch garantieren, nicht einer wird mehr lachen. Nicht einer. Und nicht einer wird noch über einen Christ lachen, wo Jesus bekannt hat als sein Herr, auch wenn es ihn vorher verspottet hat, keiner mehr wird lachen. Denn wenn Jesus offenbar wird, ist seine ganze Herrlichkeit offenbar. Und dann wird klar, wer er ist. Also in dem, dass wir lehren, uns nicht zu verteidigen und wenn sie dürfen gehen als Freikirche, immer mehr unter die Kategorie Sekte fällt, sollen sie doch das machen. Gott wird für uns streiten. Und Gott wird trotzdem noch Menschen retten. Auch wenn wir im Sektenbuch stehen schlussendlich. Er wird Menschen zu uns bringen und er wird Menschen retten. Es werden Menschen kommen. Wir müssen nicht kämpfen, dass wir unsere Ehre aufrechterhalten. Wir müssen kämpfen, dass verlorene Menschen gerettet werden. Und dass unser Leben ein Leben ist, das Gott gefällt. Da muss unser Kampf stattfinden. Nicht, dass wir gut dastehen vor der Welt. Und ich kann mich vorbereiten auf Verfolgung, indem dass ich im Glauben treu bin. Egal was passiert, dass ich im Glauben treu bin, ehrlich bleibe und auch Nachteile, die mir entstehen, weil ich Christ bin, ich in Kauf nehme. Auch wenn es eine Beförderung ist. Auch wenn ich könnte Generaldirektor von einer grossen Firma werden und mein Glaube mir im Weg steht, dass ich das in Kauf nehme. Um des Glaubens willen. Jolanda Biester hat mir letzten Sonntag erzählt, das ist ein Admiral, der Christ geworden ist, in der bolivianischen Armee, ist wieder bestätigt worden und kurz darüber hat man ihn wiedergerufen und dann ist gesagt worden, wir können sie nicht mehr weiter bestätigen, wir müssen ihnen das wieder enteignen, den Posten. Die katholische Kirche macht so Druck auf uns, dass wir nicht sie können als praktisch wiedergeborener evangelischer Christ in dieser Position stehen lassen. Er hat seine Position müssen abgeben. Darum sollen alle, die nach dem Willen Gottes zu leiden haben, sich ganz ihrem Schöpfer anvertrauen und nicht davon ablassen, das Rechte zu tun. Auch wenn Leiden zu Erfolg sind, so sollen wir nicht aufhören, das Rechte zu tun, was Gott gefällt. So ist der Josef als eines von diesen Beispielen. Der Josef im Alten Testament war in einer aufsteigenden Phase. Er hat das Haus von Potiphar erfolgreich geleitet. Ein Top-Manager war es. Der Potiphar war froh, weil sein Gut hat blüht unter dem Josef. Und jetzt macht sich die Frau von Potiphar an den Josef an. Und jetzt hat der Josef zwei Varianten gehabt. Er lässt sich darauf ein oder er lässt sich nicht darauf ein. Und warum, dass er jetzt widerstanden hat, ist, dass er sich gesagt hat, wie sollte ich denn solches tun, so ein Übel und vor Gott und gegen Gott sündigen? Wie soll ich gegen Gott sündigen? Und er hat Flucht ergriffen. Und das Resultat war, dass er noch über Jahre im Gefängnis war. Aber der Josef hat das Gefängnis vorgezogen und hat das auf sich sitzen lassen, das Unrecht, weil ihm Beziehung zu Gott viel, viel wichtiger war als Ansehen der Menschen. Das ist eine harte Lektion, ich weiss. Und es ist eine Lektion, die für uns Schweizer besonders hart ist, weil wir ja so stolz sind auf unseren roten Pass. Und über Jahre gelernt haben, wir müssen nur den Pass zucken und nachher geht es durch. Wobei, jetzt haben wir auch mehr Probleme, seit wir nicht in der EU sind. Aber das ist eine schwere Lektion. Wir sind uns gewöhnt, wenn einer irgendwie unser Unrecht tut, können wir auf den Tisch hauen, wir sind ein Rechtsstaat und das Recht einfordern. Aber es gibt Länder, wo das überhaupt nicht möglich ist. Und der Josef, der hat sein Recht nicht einfordern, das war chancenlos. Aber er hat lieber das Unrecht getragen, weil es ihm viel wichtiger war, wie er vor Gott steht, als wie er vor den Menschen steht. Und Gott hat ihn ja nachher die Geschichte kennen, zu Ehre gebracht. Und dann, als viertes und letztes, es gibt noch viel anzufügen, ich kann mich vorbereiten auf Verfolgung, indem ich schon heute zu meinem Glauben stehe. Wir merken oft, dass es gar nicht so einfach ist, seinen Glauben zu Jesus zu bekennen. Manchmal verstecken wir unsere Überzeugung lieber, weil wir Angst haben vor den Spöttereien der anderen. Es geht mir einmal auch so. Und ich ärgere mich manchmal auch über mich selber. Der Paulus fordert den Timotheus aus und sagt, bekenne dich also offen und ohne Scheu zur Botschaft von unserem Herrn. Schäme dich nicht meinetwegen, weil ich für ihn im Gefängnis sitze, sondern sei bereit, mit mir für die gute Nachricht zu leiden. Gott gibt dir die Kraft dazu. Wir sollen also lernen, einen Lebensstil zu führen, wo man erkennt, dass wir Christen sind. Es könnte unser Anliegen sein, dass meine Arbeitskollegen erfahren, dass ich Christ bin. Kürzlich haben wir Austausch in die Jugendgruppen und dann hat ein junger, flotter Bursch gesagt in unserer Gruppe, ich habe am Morgen dafür gebetet, dass Gott mir Gelegenheit schenkt, dass ich in meinem Geschäft bekennen kann, dass ich Christ bin. Dass am Schluss jeder weiss, dass ich Christ bin. Und in der Pause ist die ganze Mannschaft zusammengesessen und schon hat er Gelegenheit gehabt. Gott hat ihm Gelegenheit gehabt, einer hat irgendwie über Kirche und Sekte gespöttelt und dann hat er bekannt, dass er dazugehört und dass er Christ ist. Er hat die Chance ergriffen. Das sind unsere Jungen. Unsere Jungen, die sich Gedanken machen. Wie kann ich transparent Christ sein leben? an der Schule, am Arbeitsplatz. Unsere Leute fragen sich, wenn sie in die Schule gehen, unsere Jungen fragen sich, wie soll ich mich an der Schule benehmen und wie soll ich jetzt das anfangen, dass ich als Christ transparent bin für die anderen und kein Versteckspiel muss machen. Ist doch wunderbar. Wenn wir das lehren, dort, wo wir leben, in dem Umfeld, als Christen transparent sein, unser Glauben, unsere Liebe zu Jesus bezeugen. Das heisst nicht, dass ich am anderen Christ sein am Arbeitsplatz und Christ sein an der Schule und Christ sein in der Familie heisst nicht, dass ich am anderen immer sage, was er falsch macht. Das ist ein falsches Verständnis von Bekennen. Sondern Christ sein am Arbeitsplatz und dort, wo ich bin, heisst, dass ich transparent lebe als Christ. Dass ich vielleicht sage, du, am Sonntag geht es mir nicht, weil ich am Morgen gehe ich immer in den Gottesdienst. Oder dann gehe ich ins Gebet. Oder da gehe ich in eine Bibelgruppe. Die anderen sagen auch, dass sie im Fitnessclub gehen und dass sie irgendwo, weiss ich, was alles machen, was man heute alles macht. Dass sie Sterne lesen und zum Wahrsager gehen und weiss ich was. Dass wir ganz natürliche Sachen einfach transparent sind. Und dann kann sich daraus das eine und andere ergeben. Das kann sein, dass ich auch den Schülern sage, wenn den kleben doch an die Mappen irgendwie einen Kleber oder aufs Etui, dass man einfach sieht, ihr habt etwas mit Glauben zu und wenn ihr angesprochen werdet, dann sagt es. Schaffen wir Gelegenheiten, dass wir jetzt schon bekennen. Das sind also die vier Punkte, die ich Ihnen aufzeigen will. Es gibt Freude in der Verfolgung. Und was in der Verfolgung hilft, zu bestehen, ist einzig und allein, dass ich weiss, dass das, was mir Gott geschenkt hat, viel mehr wert ist. Und dass es wichtig ist, dass ich an dem, was mir Gott gegeben hat, festhalte und dass ich Jesus treu bleibe durch alles durch. Und man kann sich auf Verfolgung vorbereiten. Das sind nur vier Punkte, es gibt noch andere Punkte, die man könnte beachten. Natürlich werde ich mir das alles nicht aus eigener Kraft so Leidenszeiten durchstehen können. Gott wird mit uns sein, so wie er heute mit uns ist, wird er auch morgen mit uns sein und ganz bestimmt dann, wenn wir in einer solchen Situation sind. Denken wir nur an die Situation von der Steinigung, wo Jesus dann erschienen ist. Und er hat können sagen, ich sehe zur Rechten Gottes Jesus stehen. Ihr müsst jetzt für eine kurze Zeit leiden, sagte Petrus. Aber Gott hat euch in seiner großen Gnade dazu berufen, in Gemeinschaft mit Jesus Christus für immer in seiner Herrlichkeit zu leben. Er wird euch Kraft geben, sodass euer Glaube stark und fest bleibt und ihr nicht zu Fall kommt. Er wird euch Kraft geben. Ich muss nicht dazu fiebern, dass ich dann die nötige Kraft habe. Wenn ich nur schon die vier Sachen mache, dann wird mir Gott, wenn es so weit ist, Kraft geben. Dann bin ich vorbereitet. An der Kraft, so etwas durchzustehen, kann ich nicht schaffen. Ich kann nur daran arbeiten, dass ich jetzt schon ein Leben führe, das transparent ist und das dann auch bekennt, wenn es noch an einem Herd auf Herd geht. Wenn unsere Leiden und Schmerzen treffen werden, wegen unserem Glauben, dann vergessen wir nicht, was Paulus nach Rom schreibt. Ich bin überzeugt, was wir in der gegenwärtigen Zeit noch leiden müssen, fällt überhaupt nicht ins Gewicht im Vergleich mit der Herrlichkeit, die Gott uns zugedacht hat und die er in der Zukunft offenbar machen wird. Es ist gar kein Verhältnis. Was wir heute müssen leiden als Christen, was Christen schon gelitten haben und was sie heute leiden in der ganzen Welt, steht in keinem Verhältnis zu dieser Herrlichkeit, die auf uns wartet. Und darum ist wichtig, dass uns die Herrlichkeit wirklich präsent ist und dass wir uns von unserem Wohlstand nicht blenden lassen, als ob das die Herrlichkeit wäre. Die Herrlichkeit ist bei Gott und nicht in unserem Reichtum und nicht in unserer Position, sei man Generaldirektor oder Verwaltungsratspräsident oder Arzt oder Chemiker oder was auch immer. Unser Reichtum ist in Jesus Christus, der, der uns das ewige Leben geschenkt hat. Dort ist der Reichtum. Und jetzt wollen wir auch schauen, im Abendmahl auf das, was Jesus gelitten hat. Und ich will mit uns die Stelle lesen im Jesaja. Jesaja 53. Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetaten willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Wir stehen auf und beten und danken für das Abendmahl. Herr Jesus, du hast gelitten für uns. Das ist nicht nur einfach eine Theorie, die unser Glauben hat, sondern das hast du wirklich getan. Und wie ein Lamm hast du dich zu dieser Schlachtbank führen lassen. Du hast nicht widersprochen, du hast das mit dir geschehen lassen. Du hast dich nicht gewehrt, weil du gewusst hast, was du tust. Nämlich für uns am Kreuz sterben, damit wir ewiges Leben haben. Und wir sehen, dass du gelitten hast und dass wir selber auch in unserer Gesellschaft irgendwo, immer irgendwo am Rand sind mit dem, was wir glauben. Weil das Evangelium heute auch immer noch Anstoss erregt. Und wir wollen lernen, auch in dieser Zeit, wo wir viel, viel Freiheiten haben, wenn wir lernen, die Freiheit zu nutzen und wir wollen lernen, auch Spöttereien einfach in Kauf zu nehmen. Egal, was die Menschen sagen, wir bleiben dir treu. Das ist unser Wunsch. Und wir danken dir jetzt auch, dass du für uns gestorben bist, Herr Jesus, und dass wir können mit dem Mahl daran denken und bekennen, dass wir glauben, dass du für uns am Kreuz gestorben bist und dass du verstanden bist. Und dass wir mit dir wieder das neue Leben werden führen in der Ewigkeit. Der Reichtum, den du uns gegeben hast, auf den wir hinleben. Danke für dein Opfer, das du für uns gebracht hast. Amen.